Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu diesen Zwischentönen heute mit Joachim Scholl und einem Gast aus Berlin, einem Schriftsteller und einem der energischsten Publizisten, wenn es um die Erinnerung an den Nationalsozialismus, den Antisemitismus, den Holocaust, die neuen Rechten in Deutschland geht. Vor allem durch dieses Engagement ist Per Leo bekannt geworden. In seinem jüngsten Buch fordert er Tränen ohne Trauer, ein Umdenken unserer Erinnerungskultur. Auch davon wollen wir hören in den kommenden 90 Minuten, zudem von einem hochinteressanten zweiten Beruf, der auf den ersten Blick so gar nichts mit Schreiben zu tun haben scheint. Vielleicht auf den zweiten, mal sehen. Per Leo, ich grüße Sie, guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie, Herr Scholl.
Wie sehr schmerzt es Sie, den einst großen Fußballverein Werder Bremen in der zweiten Bundesliga zu sehen?
Ja, das ist natürlich eine harte Einstiegsfrage. Es gehört zur Wahrheit des Fanseins, dass der Moment des Abstiegs selbst der schlimmste ist und man denkt, es wird nie wieder so, wie es vorher war. Und dann stellen sie plötzlich fest, man spielt in der zweiten Liga und jeden Spieltag ist es wieder genau wie vorher. Man hofft vorher, man bangt, man ärgert sich, man freut sich. Es ist genau das Gleiche. Also ich kann eigentlich nur jedem Fan, wenn man das so paradox sagen darf, empfehlen, seinen Verein mal in die zweite Liga absteigen zu lassen. Und Sie werden merken, es ändert sich zum Glück gar nichts.
Wir werden uns viel in Bremen aufhalten mit einem Buch von Ihnen, einem Roman, der ja hauptsächlich dort spielt, in Bremen, Fegesack, wo Ihre Großeltern wohnten. Sie selbst sind in Bayern geboren und aufgewachsen. Wie sind Sie denn überhaupt zum Werder-Fan geworden?
Naja, das ist ja im Grunde die Frage nach meiner Heimatstadt. Und es ist tatsächlich so, dass ich ganz ehrlich, ohne mich da irgendwie zu verbiegen, eigentlich antworten muss, dass ich zwei habe. Und die eine Stadt ist München, in der habe ich meine Jugend verbracht. Und die andere ist das genannte Bremen, in dem ich aber nie gewohnt habe. Und das liegt daran, dass ich letztlich ein Umzugskind bin. Also wir sind im Norden aufgewachsen, meine beiden Eltern kommen aus Bremen-Fegesack. Und dann sind wir berufsbedingt durch den Beruf meines Vaters nach München gezogen, als ich 10 war. Und danach auch, ich bin selbst viel umgezogen, viel in der Welt umhergereist. Und Bremen ist eigentlich die eine biografische Konstante, die Stadt, in die es mich familienbedingt immer wieder zurückgezogen hat. Und die Liebe zu Werder ist vererbt.
Wenn Werder ein Tor schießt, erklingt eine Schifferglocke, ne, die man ja in der ganzen Stadt hört.
Sie sind gut informiert, richtig.
Ja. Ich habe hab mal mit einem glühenden Werder-Fan zusammen gewohnt im Studium. Da habe ich das gelernt. Und auch hier im Sender gibt es etliche, sogar weibliche Werder-Fans, die also mit Schal ins Stadion gingen. Früher, ne? Wann haben Sie denn letztes Mal diesen mythischen Glockenschlag gehört?
Na, da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich glaube, das war im Fernsehen beim letzten Heimsieg oder Heimtor. Das war gegen Schalke nach diesem unglaublich ungerechtfertigten Elfmeter an der Seite meiner Tochter. Da dürfen Sie das sogar, weibliche Werder-Fans, das Sie gerade genannt haben, durchaus zurückziehen. Die junge Dame ist mindestens so leidenschaftlich, wie ich es bin.
Wie gesagt, wir werden uns in Bremen aufhalten, aber vielleicht zunächst noch ein weiterer aktueller Kummer, den der Unternehmer Per Leo wohl momentan empfinden mag. Sie sind nämlich im zweiten Beruf Schatullenproduzent. Das wiederhole ich nochmal, Schatullenproduzent. das heißt, Sie stellen tatsächlich kleine Kästchen her und vertreiben sie?
Ja, also erstmal schön, dass Sie Kästchen gesagt haben und nicht wie viele andere Kiste oder so. Also Kästchen wäre tatsächlich ein Wort aus der Goethezeit, das Schatulle eigentlich in diesem Sinne, wie wir hier drüber sprechen, ganz gut bezeichnet. Schatullenproduzent bin ich aber eigentlich oder nenne ich mich mangels Alternativen. Das ist kein Beruf, den Sie irgendwo erlernen können oder nachschlagen können. Ich bin in dem Sinne Schatullenproduzent wie ein Filmproduzent Filme produziert. Das heißt, ich stelle sie nicht selber mit meinen Händen her. Ich bin nicht der Handwerker. Dieses Handwerk gibt es nicht mehr in Europa. Und genau deswegen müssen Sie, wie Sie schon gerade sagten, unternehmerisch daran gehen. Das heißt, ich entwerfe diese Schatullen, ich kaufe wo nötig Materialien ein. Ja, natürlich. Und dann suche ich mir oder habe mir gesucht, zusammen mit einem Cousin damals, eine wunderbare Werkstatt in Marokko, eine Manufaktur, die diese Schatullen herstellt. Und mit dieser Manufaktur arbeite ich jetzt seit über 20 Jahren zusammen. Und das heißt also, weder stelle ich es her, noch kaufe ich es einfach so ein, sondern ich bin wirklich am Anfang und am Ende des Produktionsprozesses.
Genau. Aber jetzt ohne Weihnachtsmärkte ist schlecht, ne?
Ja, es ist eine kleine Einbuße, wobei ich nicht mehr wie früher, mein Studium habe ich zu weiten Teilen tatsächlich mit einem großen Weihnachtsmarkt finanziert. Mittlerweile hat sich das eingedampft auf einen kleinen, exklusiven Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum in Hagen. Der fällt leider aus. Ja, schmerzt, aber es ist
zum Glück verkraftbar. Das heißt, das Online-Geschäft muss es reißen.
Ja. Oder das Schreiben.
An dieser Stelle sei vorsichtshalber gesagt, dass wir uns einige Tage vor der Ausstrahlung dieser Sendung unterhalten. Also wir haben weder das aktuelle Werder-Fußballergebnis vom Wochenende parat, noch die tagesaktuelle Corona-Entwicklung. Von den Schatullen jedenfalls erzählen Sie uns nachher en Detail, Herr Leo. Jetzt wollen wir erst Sie und die Familie Leo kennenlernen nach Ihrem ersten Musikwunsch. Wir starten mit Bernd Begemann, dem Musiker, Sänger, Gitarristen. Seine deutsche Hymne ohne Refrain möchten Sie hören. Warum?
Ja, also erstmal ganz kurz zu Bernd Begemann. Ich verehre diesen Künstler sehr. Und dieses Lied ist zu mir damals gekommen, so wie eigentlich Musik zu einem kommen soll, nämlich komplett ohne Kontext. Also es war nicht irgendwie die Fangemeinde, die es schon gab, das Konzert, das in war oder irgendwas, sondern eine Freundin steckte mir das damals zu, die komplett zufällig Begemann am Abend vorher gehört hatte und überhaupt nicht wusste, ob das total cool oder total peinlich ist. Und mit genau dieser Unentschiedenheit reichte sie mir, diese Kassette war das damals noch, und dann hörte ich die und ich musste einfach mich sozusagen selbst ohne irgendwelchen sozialen Druck oder irgendwelche Empfehlungen zu dieser Musik verhalten und fand sie auf eine ganz wunderbare Weise faszinierend. Und dieses Lied besonders hat es mir angetan. Das ist eigentlich eine Urszene, würde ich sagen, des künstlerischen Aufbruchs. Also eigentlich ein liedgewordener Bildungsroman. Da ist also ein junger Mann, der die Enge der Siedlung, damals wäre es die Kleinstadt gewesen im 19. Jahrhundert, hier die Siedlung, die Neubausiedlung zwischen frisch ausgepackten Möbeln und Fußgängerzone. Vielleicht ist es doch eine Kleinstadt. Hin und her schwankt zwischen der Heimeligkeit seiner Gang, mit der er lacht, und gleichzeitig der Enge. Und das ist unglaublich gut orchestriert, wie also auf der einen Seite so das lyrische Instrument des Klaviers mit dem Erzählinstrument der Gitarre plötzlich am Ende zum Gottesinstrument, der Orgel, sich sozusagen aufschwingt und dann in die Vogelperspektive mit dem Wind der Siedlung raus ins Land. Ich finde das ein wunderbares Lied und auch jetzt, als ich mir überlegte, was wir hier spielen, ein gutes Anfangslied.
Unsere Stadt ist weder groß noch klein. Wir haben ein Kino, ein paar Banken, ein paar Eisenbahnschranken. So gemütlich, so gemein. Doch stumme Tränen, stummer Hass, davon erfährt niemand was. Und unsere Fußgängerzone ist so sauber. Man kann fast drin wohnen, wir machen Witz und wir sitzen rum. Bloß manchmal bleib ich stumm, weil es mir vorkommt wie ein Gefängnis. Aber wann ist die Strafe um? Der Wind in unserer Siedlung hat einen eigenen Geruch. Man kann ihn lesen wie ein Buch. Es riecht nach gewaschenem.
Für unseren Gast heute in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk haben wir die deutsche Hymne ohne Refrain von Bernd Begemann gespielt. Ein Lied aus den frühen 90ern. Jetzt gehen wir zurück in die 70er. Da ist er geboren, der Schriftsteller und Publizist Per Leo, in Erlangen, in München aufgewachsen. Sie sagten es schon, da sind Sie hingezogen mit Ihren Eltern, als Sie 10 waren. Welche Erinnerung haben Sie denn an diese ersten Kinder-Jugendjahre?
Ja, die Kinderjahre finden eben in Norddeutschland statt, in Celle, in einer Stadt, die wahrscheinlich der, die Bernd Begemann gerade besungen hat, sehr ähnlich ist. Auch Fußgängerzone in der Innenstadt, Neubausiedlung bin ich aufgewachsen. Nah am Wald, also ich finde mich auch deswegen vielleicht in diesem Lied so wieder. Diese Erinnerung an die Zellerzeit ist tatsächlich fast ungetrübt. Das ist vielleicht natürlich die Naivität des Rückblicks, aber das ist irgendwie schon, hat viel von heiler Welt. Und dann der Umzug, als ich 10 war, nach München, hat viel von Aufbruch, aber auch von Zerstörung, weil im Zuge dieses Umzugs sozusagen in den Zeit der ersten Jahre in München geht die Ehe meiner Eltern auseinander. Und so gesehen würde ich mich selber mit einer Formel vielleicht als Umzugs- und Scheidungskind bezeichnen. Das ist nicht ganz unwichtig, weil es, glaube ich, dem eben gerade besungenen Aufbruch in meinem Fall sozusagen eine Besonderheit beimischt, nämlich dass eigentlich meine Eltern, wenn man so will, mir immer vorausgekommen sind. Also mein Vater ist aufgebrochen nach München. Meine Mutter ist aufgebrochen in die Emanzipation sozusagen. Das heißt, das junge Kind oder Jugendliche hatte eigentlich immer das Gefühl, wenn er selbst aufbrechen will, muss er die Eltern überbieten. Ja, also das ist so der Grundtenor meiner Kindheit und Jugend.
Sie haben Ihre Jugend und das Erwachsenwerden wunderbar und sehr eindrücklich nachlesenswert in einem Buch vermessen, könnte man sagen. Flut und Boden heißt es allerdings. Ein stürmisch gefeierter und gleich mehrfach preisgekrönter Roman einer Familie. Und da spielt das Haus der Großeltern in Bremen-Vegesack eine zentrale Rolle, wo Ihre Großeltern väterlicherseits lebten. Ab wann, Herr Leo, wussten Sie denn, dass Ihr Opa der SS-Sturmbannführer Friedrich Leo war?
Ja, komischerweise war das jetzt vielleicht nicht im Detail, aber immer bekannt. Also das Großvater, oder sagen wir es mal so, es wurde scheibchenweise dem Kind vermittelt, aus Großvater war im Krieg, wurde Großvater unterstützte die Nazis, aber beides taten viele damals, bis hin Großvater war wohl auch bei der Waffen-SS, wie es immer hieß, und damit war eigentlich klar, dass er da stark mitgewirkt hat. Und die Details, für die habe ich dann tatsächlich erst begonnen, mich nach seinem Tod zu interessieren.
Wenn Ihr Buch setzt ein, als Sie Anfang 20 sind, ziemlich durchhängen als Student der Geschichte in Freiburg, irgendwie unentschieden, richtungsratlos sind, so typische Geisteswissenschaftssituationen, wo soll das denn hin, was soll ich denn damit machen? Und die Eltern hängen einem auch in den Nacken, lerne Junge, lernen was Anständiges. Und dann beginnt ein Kapitel, dass Sie mit The Making of a Nazi-Enkel überschreiben. Ja. Was ist da passiert?
Ja, das ist eigentlich, ist schön, dass Sie das Buch von diesem Kapitel her aufhängen. Das ist mir selber nämlich sehr wichtig. The Making of a Nazi-Enkel ironisiert ja etwas. Und zwar die Behauptung, dass es ein notwendigerweise schweres Schicksal sei, einen solchen Großvater in der eigenen Familie zu haben. Ich will gar nicht bestreiten, dass es in vielen Fällen so ist, dass das auch oft so empfunden wird, dass man tatsächlich eine Art vererbtes Trauma hat oder etwas aufzuarbeiten hat. Nun war es in meinem Fall aber genau umgekehrt, dass eigentlich dieser Nazi-Opa in genau der von Ihnen gerade angedeuteten Lebenskrise mir einen Lebenssinn verschafft hat. Und das geht natürlich nur in einer Welt, in der Nazis erforschen, wenn man so ein bisschen ironisch sagen will, Nazis jagen, weil tot war er ja längst, eine Aufgabe ist, die gesellschaftlich honoriert wird. Und so würde ich also sagen, der Nazi-Enkel ist kein Schicksal, sondern in dem Fall tatsächlich etwas, das die Gesellschaft einem als Rolle anbietet. Und mir ist das begegnet in Gestalt einer Psychologin, die auch beschrieben wird, literarisiert natürlich, die genau in dieser Lebenskrise, also eine Psychologin des Studentenwerks Freiburg, mir gegenüber saß und mir eigentlich mit allem, was sie an Mimik zur Verfügung hatte, zeigte, dass sie meine Leiden höchst durchschnittlich finde. Das waren sie ja auch. Das waren ganz normale, adoleszente Studienleiden. Und sie erst in dem Moment begann, sich für meine Geschichte zu interessieren, indem ich quasi mein letztes Pulver verschoss und wahrheitswidrig behauptete, dass möglicherweise, also ich spielte die Rolle sozusagen des Nazi-Enkels, möglicherweise diese familiäre Herkunft mich belasten könne. Das stimmte nicht. Genau das war etwas, das Einzige, was mir Lebenssinn damals gab, das zu erforschen. Und in dem Moment
gingen die Antennen an
und sie spürte mein Leiden. Und da habe ich sozusagen genau diese Situation, die ich dann diesem Kapitel ironisiere.
Es hat schon eine merkwürdige Komik, wenn Sie sich plötzlich selber interessanter vorkommen und dann auch für andere werden.
Richtig.
Als Nazi-Enkel.
Richtig. Ja. Und damit ist, glaube ich, eine Wahrheit über das Nachleben des NS in unserer Gegenwart erzählt. Nicht die einzige, aber eine sehr wichtige und aus meiner Sicht viel zu selten benannte Wahrheit, dass diese Zeit eine gewaltige Faszination hat, gewaltige Gefühle in alle möglichen Richtungen mobilisiert. Natürlich nicht im Sinne der politischen Attraktivität, das ist ja klar, aber auch das Dämonische zieht uns an und dass man sich durchaus richtig verpackt mit diesem Thema attraktiv machen kann.
Was für ein Bild vom Großvater hatten Sie denn selber zuvor, also als Kind? Wie haben Sie ihn erlebt?
Eigentlich immer nur über eine Differenz zum anderen Opa. Das war der Herzensopa, der war deutlich jünger, der hatte im Grunde alles, was dieser Großvater nicht hatte. Der war nahbar, der war herzlich, der nahm einen mit, der zeigte einem die Welt, dessen Welt war interessant. Das war ein selbstgebildeter Handwerker mit einer überraschend großen Bibliothek, mit einem Garten. Und der Großvater dagegen, das war eigentlich Leblosigkeit, Starre, knöcherner Gang, ein altes Haus, das erst nach seinem Tod eigentlich für mich begann, faszinierend zu werden. Der konnte einem nicht viel bieten. Das war eigentlich der Haupteindruck, den ich von diesem Großvater hatte. Außer seinen Kriegsgeschichten. Die haben uns Enkel fasziniert und mit denen spielte er. Aber das war sozusagen wie das Einzige, was er hatte, um näher herzustellen, war eigentlich Suspense, das Abwarten bis zur großen Geschichte seiner Flucht aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft. Aber als das Pulver verschossen war,
kam nichts mehr. Wie haben Sie denn angefangen, diese Geschichte Ihres Großvaters zu recherchieren? Studiosus der Geschichtswissenschaft, also so richtig als Historiker, ad frontes zu den Quellen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also durchaus, ich würde sagen, wie eine Hauptseminararbeit oder so. Also ich las die entsprechenden Bücher, die damals auch immer zahlreicher wurden. Es gab sehr gute Literatur zu der Zeit zur Sozialgeschichte, zur Mentalitätsgeschichte, der SS insbesondere. Und dann muss man sagen, das ist ja auch durchaus ein großer Vorzug der bundesrepublikanischen Aufarbeitungskultur, wenn man so will, dass es einem sehr leicht gemacht wurde, familiäre Lebensläufe im NS zu erforschen. Also es war im Grunde ein Anruf beim sogenannten BDC, beim Berlin Document Center, in der also alle verfügbaren Personalakten von Nazis archiviert waren und insbesondere Familienangehörigen auch ohne bürokratischen Aufwand zur Verfügung gestellt wurden. Und von dort aus habe ich dann ein paar weitere Archive bereist und so war der Stoff also bald gesammelt. Und der Rest war dann eben die Frage, mache ich daraus Wissenschaft oder Literatur? Und ich habe beides getan.
Was haben Sie denn allein durch die Akten erfahren, was er für ein SS-Mann war? Oder was für ein Nazi er war.
Ja, da habe ich tatsächlich das erfahren, was in der Familie niemand wusste. Also, dass er mitgemacht hat, auch durchaus als mittelhohes Tier. Das war irgendwie allen klar, aber niemand wusste, was er genau getan hat. Ich glaube, selbst seine Frau wusste es nicht ganz genau. Also, mein Großvater war zuständig in der SS, im sogenannten Rasse- und Siedlungshauptamt, für die Rekrutierung des Nachwuchses zunächst. Das vergisst man ja oft, dass der Rassismus zwei Seiten hat. Man kennt immer die mörderische. Man vergisst aber darüber oft, dass die Idealisierung des eigenen die andere Seite des Rassismus ist und im Fall der 20er, 30er, 40er Jahre im NS eben auch die, wenn man so will, fast sozialphysikalische bis naturwissenschaftliche Herstellung des eigenen. Das heißt, die Selektion eben nicht nur, wer muss sterben, sondern auch, wer soll in Zukunft leben. Und das heißt, der Großvater ist erstmal zuständig gewesen für die Auslese des SS-Nachwuchses. Und diese Kompetenz, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also die Frage, wie macht man Deutsche, die wurde im Krieg tatsächlich indirekt mörderisch, weil es da dann darum ging, die sogenannte Eindeutschungsfähigkeit, insbesondere von osteuropäischen Zwangsarbeitern, zu entscheiden. Also die Frage, wer hat eine Physiognomie, die in zwei, drei Generationen sich auch mit dem entsprechenden Charakter verbinden kann und dann deutsch werden kann. Und das führte dazu, dass also in einem furchtbaren Wort, in sogenannten Eindeutschungsfähigkeitsgutachten, auch das ist Nationalsozialismus, mein Großvater mitentscheiden musste, ob zum Beispiel ein polnischer Zwangsarbeiter, der Geschlechtsverkehr mit einer deutschen, arisch-deutschen hatte, worauf normalerweise die Todesstrafe stand, möglicherweise doch leben durfte, weil er als eindeutschungsfähig galt.
Und haben Sie solche Gutachten im Text gelesen? Gab es
die? Die gab es, aber die ist jetzt zumindest, was mein Großvater betrifft, sind die archivalisch nicht mehr zugänglich gewesen. Aber das kann man sich dann erschließen. Und in den Vorermittlungen, die auch gegen ihn damals in den 60er Jahren aus Ludwigsburg geführt wurden, konnte man also ziemlich genau rekonstruieren, was getan wurde. Auch wenn es damals nicht zu einer Verurteilung reichte, das ist dann eben auch Rechtsstaat. Im Grunde die Sachlage ist eindeutig, sie war aber nicht gerichtsfest. Also
Ihr Roman hat aber eben noch eine weitere Hauptfigur. Die Geschichte des Großvaters kontrastieren Sie mit der Erzählung über seinen Bruder Martin. Das ist der andere Großvater, von dem Sie vorhin erzählten?
Das ist mein Großonkel.
Habe ich mich jetzt gerade mit dem Kopf ein bisschen durcheinander gebracht. Aber dieser Bruder Martin, der war nun auch von ganz anderem Schlag als Ihr Großvater und auch mit einem ganz anderen Schicksal. Wer war denn dieser jetzt Großonkel Martin?
Genau, es ist eigentlich, ich freue mich sehr, dass Sie auf Martin zu sprechen kommen. Das wird ganz oft unterschlagen. Das ist nämlich wirklich die absolut gleichberechtigte zweite Hauptfigur. Aber
das kann man doch nicht unterschlagen.
Das würde ich genauso sehen.
Aber gut.
Aber es ist eben Tatsache, es gehört vielleicht auch zu diesem eben angesprochenen Faszinosum des NS, dass man gerne über die SS-Schurken spricht, aber die die zweite genauso wichtige Hauptfigur eben unterschlägt. Und es ist auch ein durchaus sprechendes Versehen, das ihnen gerade unterlaufen ist, dass sie den mit meinem Opa identifiziert haben. Beides sind für mich Idealfiguren. Und nicht ideal ist zu viel gesagt, aber Identifikationsanker, sagen wir mal so. Der reale Opa war natürlich da und Martin habe ich kaum kennengelernt. Nur indirekt über seine Sohn und Enkel in Dresden, also die Dresdner Familie. Und dieser Martin hat ein ganz anderes Schicksal. Er kommt aus dem gleichen Haus. Er ist 5 Jahre älter als mein Großvater, aber entnimmt eben diesem großbürgerlich, bildungsbürgerlichen Haus eigentlich alles, was es zu bieten hat. Er nimmt also das Angebot wahr, sich sozusagen im umfassenden Sinne, im fast goetheanischen Sinne zu bilden. Das prägt ihn viel stärker als der Aufbruch, die Rebellion, die mein Großvater prägt. Und zugleich ist er ein kranker Mensch, ein erbkranker Mensch, der zunehmend darunter leidet, unter einem Morbus Bechterew. Das ist kein tödliches Leiden, aber ein sehr schmerzhaftes und ein lebenslang begleitendes Leiden, das eben dazu führt, dass er im Nationalsozialismus zwangssterilisiert wird. Also er ist ein Nazi-Opfer, kann man sagen. Er überlebt ihn zwar, aber ein sehr gravierender Eingriff in die Persönlichkeit. So gesehen hat man hier sozusagen eine Gegenfigur. Gleichzeitig geht dieser Gegensatz aber nicht auf im Gegensatz von Täter und Opfer, sondern ich würde eher sagen, das, was mich daran fasziniert, ist, dass wir es wirklich, wirklich mit einer Ambivalenz zu tun haben. Also ein und dasselbe Haus, der gleiche Ursprung, enthält Gutes und Schlechtes. Es steht nicht nebeneinander, sondern es gehört auf eine merkwürdige Weise zusammen.
Wenn Ihr Roman nur erfunden wäre, Herr Leo, hätte ich das fast für zu konstruiert gehalten. Hier der eine Großvater, hier sein Bruder, der sozusagen dieser Kontrast, aber dass es natürlich das Leben genauso erzeugt hat, das ist faszinierend und auch, wie Sie das dann weiterentwickeln. Wir entfalten das weiter nach den Nachrichten, auf die wir jetzt zusteuern. Wir bleiben musikalisch noch im Takt, den Herrn Begemann uns ein wenig vorgezeichnet hat mit Tokotronic, auch einer heute schon legendären Hamburger Schule, Rockband. Pure Vernunft darf niemals siegen. Das ist der Song aus dem Album von 2005, das auch so hieß. Warum mögen Sie das so gern?
Ja, das ist einfach ein Programmsong. Das ist sozusagen auch eine Hymne, und zwar eine Hymne auf die dionysische Kraft der Kunst. Also wenn wir meinen Roman, den wir gerade angesprochen haben, vielleicht als den Versuch des Zusammenschreibens von etwas, was zerbrochen ist, deuten können, dann ist hier sozusagen die Feier der Zerstörung, der Spaltung, der Fragmentierung, des Einbruchs sozusagen in die Normalität eine ganz, ganz wichtige Funktion von Kunst.
Das Fest der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns im schönsten Schlummer singen, die uns vor stumpfer Wahrheit warnen und tiefer Qualen sich erbarmen, die uns in Bambus
kaufen. Pure Vernunft darf niemals siegen aus dem gleichnamigen Album von 2005 von Tokotronic. Hier in den Zwischentönen, wir sind am Ende des ersten Teils, jetzt folgen die Nachrichten. Danach unterhalten wir uns weiter mit unserem Gast Per Leo, dem Schriftsteller und Publizisten aus Berlin. Mit Joachim Scholl am Mikrofon und Per Leo, der Schriftsteller und Publizist, ist unser Gast. Und mit Franz Schubert wollen wir die Zwischentöne mit ihm fortsetzen, den Frühlingstraum aus der Winterreise hören. Welche Beziehung, Herr Leo, haben Sie denn zu diesem klassischen deutschen Lied?
Nicht nur zu diesem Lied, zur Winterreise allgemein und auch noch etwas weiter gefasst zu Schubert. Ein Verhältnis ganz großer Intimität. Das liegt vielleicht daran, dass Schubert, gerade der Kunstlied Schubert, eigentlich alles aus der Gattung der Lyrik rausholt, was überhaupt geht. Es ist ein unendlich lyrisches Lied, das wir gleich hören werden. Also ein Lied, das ein literarisches Ich von innen heraus sozusagen auf dem lyrischsten aller Instrumente, dem Klavier, begleitet und eigentlich eine anhebende Depression beschreibt, also ein Traumbewusstsein, das an einer Wirklichkeit ja eben nicht zerbricht, sondern von dieser Wirklichkeit irgendwann niedergedrückt wird.
Und Sie haben sich eine Aufnahme mit Christian Gerhaer ausgesucht und Gerold Huber am Flügel und die haben wir besorgt. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Willkommen zurück. Wir sind im Gespräch mit Per Leo, dem Schriftsteller aus Berlin. Und wir waren vorhin mitten in Flut und Boden, dem Roman einer Ihrer Familie, Herr Leo. Es ist weit mehr als nur Erzählung, wie was war mit Ihrem SS-Großvater Friedrich Leo und seinem Bruder Martin, sondern ja zugleich eine doch ja sehr weit gespannte Analyse des Warum und des Woher. Und da arbeiten Sie ja durchaus mit den Mitteln des Historikers, der Sie durchaus sind, also mit politisch, geistesgeschichtlichen, natürlich auch biografischen Bezügen. Was lässt sich denn hier für Ihren Großvater veranschlagen? Wie wurde er denn zum überzeugten Nazi? Was ist in seinem Leben passiert? Also welche Einflüsse, welche Kräfte haben denn da gewirkt, dass er so ein ja, passionierter Arier-Sucher geworden ist und Qualifizierer?
Ja, das ist natürlich die 1-Million-Dollar-Frage. Man kann an meinem Großvater durchaus einiges lernen. Zunächst vielleicht die Einsicht des Historikers, dass sehr viele Wege in den Nationalsozialismus führten. Denn es wird oft missverstanden als sagen wir mal, Kleinbürgertumsbewegung, Mittelstandsbewegung, so wie die alte Faschismusthese das auch ein bisschen nahegelegt hat. Es ist tatsächlich eine Sammlungsbewegung gewesen, die alle gesellschaftlichen Schichten umfasst hat oder sagen wir mal so, allen Schichten Angebote gemacht hat. Und was man an meinem Großvater beobachten kann, ist der Weg des Großbürgertums und des Bildungsbürgertums in den NS. Und dieser Weg führt eben nicht über, in der Regel über die SA oder über die Mutterpartei, sondern typischerweise über die SS. Die SS ist eine stark von Akademikern geprägte Organisation gewesen. Nun ist mein Großvater, kommt zwar aus einem reinblütigen, wenn man so will, Akademikerhaushalt, hat selbst aber sein Gymnasium abgebrochen, also eher verkrachter Akademiker und kommt aber über die sehr bürgerlich geprägte Jugendbewegung da rein. Und darin ist sehr viel typisch. Typisch ist vor allem sein Geburtsjahrgang. Er ist Jahrgang 1908. Und wenn man den Nationalsozialismus soziologisch auf eine Formel bringen wollte, dann wäre ganz wichtiges Stichwort die Generationszugehörigkeit, die sogenannte Kriegsjugendgeneration. Das heißt, die Jugendlichen oder die Kinder, die vom Ersten Weltkrieg stark biografisch geprägt wurden, weil ihre Eltern, ihre Väter im Krieg waren, weil sie Entbehrung litten, Hunger litten, oft die Väter verloren haben, mit den Kriegsfolgen klarkommen mussten, auch gesellschaftlich und politisch, aber selbst am Krieg nicht mehr teilgenommen haben. Das heißt, eigentlich wäre eine Formel, den NS zu beschreiben, dass diese Generation versucht, das uneingelöste Versprechen von 1914 einzulösen, nachzuholen und in einer Situation, die eben viel stärker noch von Krise geprägt ist und entsprechend auch mit viel drastischeren Haltungen. Psychologisch gesehen ist aber auch nicht zu unterschätzen, dass es eben individuelle Faktoren gibt, die eben zum Beispiel mein Großvater diesen Weg gehen ließen, sein Bruder aber nicht. Da machen 5 Jahre, können einen großen Unterschied machen. Der Martin ist noch im guten Sinne von seinem Vater geprägt worden. Der Friedrich, mein Großvater, hat ihn einfach nur als abwesenden Vater, dem er sozusagen als Idol etwas bieten musste, erlebt. Und ich würde sagen, Vaterlosigkeit, metaphorisch und wörtlich, ist ein ganz, ganz wichtiger Weg in den Faschismus. Die Identifikation mit der väterlichen Stärke und das Empfinden der eigenen Schwäche als etwas Abzuwehrendem und als Bedrohung.
Ich glaube, das ist der Sie hatten ja auch Materialaufzeichnungen Ihres Großvaters selbst zur Hand gehabt. Was stand da drin? Was haben Sie hier erfahren, was vielleicht dieses Warum auch ein wenig erklärt?
Wenig. Die waren eigentlich karg, diese Aufzeichnungen. Und die betrafen vor allem sein Leben nach 1945. Und wenn ich Rückschlüsse auf die Zeit davor ziehen wollte, waren das eigentlich immer Ableitungen, indirekte Schlüsse, die man ziehen konnte. Was man merken konnte, war eine Persönlichkeit, die sehr stark über manipulative Macht funktioniert. Also nicht über herrische Macht, sondern über verführerische Macht, wenn man so will. Ich hatte vorhin schon von diesen Kriegsgeschichten erzählt. Das waren auch Formen, seine Enkel, denen er sonst nicht viel zu bieten hatte, an sich zu binden, über Spannungserzeugung. Und genauso konnte das aber auch durchaus ins latent Gewaltsame kippen, wenn jemand nicht fügsam war. Also zum Beispiel, indem er graphologische Gutachten erstellen ließ über Jugendliche, die aus seiner Sicht sozusagen sich seiner Verfügungsgewalt entzogen, die rebellisch wurden, die das taten, was Jugendliche machen, die im Grunde das Gleiche taten, was er in seiner Jugend auch tat. Über die ließ er graphologische Gutachten anfertigen, um dann mit diesem Geheimwissen zu spielen, über Andeutungen.
Das heißt, der Gutachter war in ihm noch aktiv.
Der Gutachter war in ihm aktiv, nur musste er sich sozusagen ein bisschen in den Hintergrund ziehen und dann mit diesem Wissen als einem Geheimwissen sozusagen spielen. Das ist für mich, für die Psychologie dieser Person ein ganz wichtiges Moment gewesen. Und das führte dazu, dass meine Doktorarbeit am Ende eine Geschichte war, die gleichermaßen im Grunde eine Mentalitätsgeschichte der SS, des deutschen Antisemitismus war und eine Fallgeschichte der deutschen Graphologie. Das gehört zusammen.
Wenn Sie sie erwähnen, ich habe ein bisschen davor gescheut, weil der Stoff einer Doktorarbeit ist immer ein bisschen arg komplexes und arg spezialistisches. Und es geht da auch um einen Schriftsteller, der heute nur noch Spezialisten etwas sagt, nämlich Ludwig Klages. Aber ein hochinteressanter Mann, und in gewisser Weise erzählen Sie Ihre Doktorarbeit in Ihrem Roman nochmal, der nämlich auch so ein Graphologe und eben auch ein Rassist war, in dem Sinne ein deutscher Rassist.
Ja, genau. Und Klages hat mir eigentlich einen Schlüssel geliefert zum Verständnis des spezifisch deutschen Rassismus und auch Antisemitismus, der eben oft missverstanden wird, sozusagen als oder verkürzt dargestellt wird als Biologismus. Also natürlich ist Rassismus die Biologisierung des Sozialen, das wissen wir alle. Was im deutschen Fall aber dazu kommt, ist, dass diese Biologisierung immer auch ganz stark arbeitet mit der Annahme eines Rassecharakters. Ja, also das ist ein Innenleben, das eigentlich das, was mein Großvater damals als Eindeutschungsbeauftragter der SS sozusagen suchte, das waren deutsche Körper mit deutschen Charakteren.
Dass also es ein Wesen gibt.
Ein Wesen, genau. Und dieses Wesen ist sozusagen da und es zeigt sich im Ausdruck. Und der Ausdruck kann eben die Mimik sein, die Physiognomie, die Handschrift, die Stimme, all das sind Ausdrucksphänomene. Und bei Klages ist eben das Interessante, dass er eine hochelaborierte Theorie des Ausdrucks, der Charakterologie und zugleich eben man würde heute sagen, des Rassismus, also die wirklich die wertenden Unterschiede zwischen Menschengruppen verbindet mit diesen hochsubtilen Deutungsinstrumentarien, die aus dem frühen 19. Jahrhundert kommen und deutsches Bildungsgut durch und durch sind.
Ich muss sagen, als ich einen Roman zu Ende gelesen habe, dachte ich, ach, guckst du dir diesen Klages jetzt doch nochmal an. Also ganz von ferne war mal im Studium die Rede, aber damals war mir schon so unsympathisch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich lesen möchte. Aber noch zu einer anderen Schrift, Herr Leo, nämlich besonders emotional, da werden Sie im Roman bei einer Bekenntnisschrift Ihres Großvaters, und die ist auch, ja, knallhart überschrieben, heißt nämlich Richtsätze des Handelns für tapfere Herzen oder Sittengesetz für einen bewusst lebenden Deutschen. Ich meine, da gehen alle Alarmglocken bei uns natürlich los. Was hat er denn da als Bekenntnis verfasst? Seinen Kindern, ne? Ist es also sozusagen ins Stammbuch geschrieben, wie sie gute Deutsche werden können?
Ja, das ist ein, wie würde man das sagen? Eine Handreichung, die er seinen Kindern schreibt, und zwar aus der Kriegsgefangenschaft, also in einem Moment, in dem er davon ausgehen musste, dass er seine Kinder womöglich nie wieder sieht, das war nicht ganz klar. Und er will ihnen sozusagen Erziehungsrichtlinien mit auf den Weg geben. Das ist gute bürgerliche Sitte. Das hat sein Vater mit ihm und seinen Brüdern genauso bereits getan. Und das wirklich Irre, also ich sage bewusst Irre an dieser Schrift, ist, dass ich Ihre Frage nicht beantworten kann. Es lässt sich eben nicht anhand klarer Maximen oder Richtlinien oder meinetwegen noch so falscher ideologischer Überzeugungen sagen, was er da eigentlich mitteilen will, sondern er teilt eigentlich raunend mit, dass es immer nur darum geht, das Höchste zu erstreben. Das Höchste ist irgendwie auch Deutsch. Das Deutsche, das Eigene darf man irgendwie nicht verraten. Aber es wird kein einziger Weg genannt, wie man das erreichen kann. Nur immer genau in dieser manipulativen Art gedroht. Wenn du es nicht schaffst, gehen wir alle zugrunde. Das ist eigentlich ein Text, wenn ein Kind den ernst nimmt, würde das direkt in den Wahnsinn führen. Und es ist ein wirklich irrer Text, den ich viel schlimmer finde als die schlimmste Hetzschrift, die er hätte hinterlassen können.
Da wurde der Romanautor Per Leo auf jeden Fall richtig sauer. Oder auch der Protagonist. Ich meine, dieses Buch, ich habe es vorhin erwähnt, wurde wirklich tüchtig gefeiert, Flut und Boden, von der Literaturkritik. Sie haben zwei schöne Preise dafür enthalten. Es stand auf der Shortlist zum Leipziger Buchpreis in der Sparte Belletristik. Man liest es aber natürlich nolens volens als ja auch autobiografischen Tatsachenbericht. Ich benutze es ja hier jetzt auch die ganze Zeit als Steinbruch, ja, für das historische Thema, dass Sie auch weiterhin als Schriftsteller profiliert. Wie haben Sie das eigentlich selbst empfunden, habe ich mich gefragt, beim Schreiben? War das tatsächlich ein Roman für Sie?
Nein. Es ist in gewisser Weise ein ganz typischer Erstling. Ich würde heute sagen, ob man das Roman nennt oder nicht, ist gar nicht so entscheidend. Was wirklich zählt, es ist Literatur. Und diese Literatur ist auf eine fast klischeehafte Weise erst im Schreiben entstanden. Also die treffendere, ehrlichere Gattungsbezeichnung als Roman einer Familie, das ist letztlich der Kompromiss, den ich mit dem Verlag gefunden habe, wäre eigentlich gewesen, hätte ein Sachbuch werden sollen. Das war tatsächlich angelegt als Sachbuch. Meine Lektorin hatte einen Text von mir gelesen, der einen familienhistorischen Stoff aufarbeitet, ihr gefiel der Stil und dann haben wir überlegt, daraus ein Buch zu machen. Und im Schreiben ist mir das Sachbuch entgleist. Es ist entglitten und dieses literarische Ich, das natürlich viel mit meiner Person zu tun hat, drängte nach vorne, sodass wir irgendwann entscheiden mussten, wird das Literatur oder nicht. Und dann ist eben etwas entstanden, was ich heute, also die autobiografische Note ist ganz, ganz wichtig. Ich würde das heute nennen ein Heimatroman mit Nazi-Hintergrund. Also eigentlich etwas, was ganz schwer zu verbinden ist. Aber es spielt da eben tatsächlich die biografische Situation, die am Anfang ja auch angedeutet wird, eine ganz wichtige Rolle. Eigentlich das Kind, das oder der Jugendliche, der vor Fragmenten steht, Fragmenten seiner Familie, eine vielfach zerstrittene, zerstörte, kaputte Familie, den Fragmenten seiner Biografie, das ist nicht untypisch, Anfang 20. Und jetzt also versucht eigentlich auch das ein typischer Erstling in seinem autobiografisch getränkten Roman sozusagen eine Einheit herbeizuschreiben, die es in der Realität nicht gibt. Und diese Einheit hat eben einen verbrecherischen Hintergrund. Und das ist sozusagen das Reizvolle für mich gewesen, dass ich eigentlich ein Werk der Versöhnung, des Zusammensetzens, der Aufhebung von Fragmentierung schreiben will, ohne ins Idyll zu verfallen und eigentlich all das Dunkle, all das Abgründige, was dazugehört, auch sprechen zu lassen.
Hören wir wieder Musik. Ihr nächsten Wunsch, Herr Leo. Die Fehlfarben, auch schon legendäre deutsche Punkband. Ihr Album Monarchie und Alltag drehte sich ja ab 1980 auf vielen Plattentellern. Und auch Grauschleier war da zu hören, ein Titel auf der LP. Warum haben Sie diesen ausgesucht?
Ach, erstmal auch einfach ganz plump, weil ich das mag, weil ich die Platte toll finde. Dann aber auch, weil ich glaube, es ist ein bisschen die Antwort des späten 20. Jahrhunderts auf Schubert. Also ich glaube, das, was wir über Schubert gerade gehört haben, hören wir hier in einer, ja, ich würde nicht sagen Coverversion, aber in einer Variante. Ja? Also es geht bei Schubert geht's um die holde Maid und die nicht erhört wird und so weiter. Und hier geht es ganz plump darum, da misslingt einem jungen lyrischen Ich das Anlabern eines Mädchens. Ja? Und wo es noch bei Schubert sozusagen den starken Kontrast von hell und dunkel, von Nacht und Tag, von Winter und Frühlingstraum gibt, da ist hier einfach, das ist Industrierealität im Atomzeitalter 1980. Da gibt es nur noch den harten Grauton. Und es ist nicht mehr die unmittelbare Konfrontation des lyrischen Ichs mit einer niederdrückenden Realität, sondern es ist die ebenso graue Vermittlungsinstanz der Massenmedien, die einem die ganze Zeit vorgaukeln, ist total einfach mit den Mädchen. Und es scheitert halt, aber er scheitert auf eine großartige, musikalisch genauso beeindruckende Weise wie Schubert.
Ich gehen soll.
Ausschleier von den Fehlfarben in den Zwischentönen im Deutschlandfunk für unseren Gast heute, den Schriftsteller und Publizisten Per Leo. Kommen wir zu Ihren jüngsten Gedanken, Herr Leo, die Sie sich über die deutsche Erinnerungskultur gemacht haben. Tränen ohne Trauer heißt das Sachbuch, jetzt mal definitiv gleich eins. Und hier schon mal ein Zitat. Das entschiedene Nein zu Hitler ist so leicht zu haben, dass es schwerfällt, dankend abzulehnen. Musste vor 40 Jahren die schuldbelastete Vergangenheit aus ihrem Panzer gebrochen werden, liegt das Problem nun eher in ihrer schamlosen Zudringlichkeit. Was, Herr Leo, ist denn für Sie so schamlos zudringlich, wenn es um diese Vergangenheit, also NS-Zeit, Massenmord und die jahrzehntelange Verdrängung danach geht?
Ja, wir haben das ja schon eben auch angesprochen, als es um meinen Roman ging. Das ist ein Motiv, glaube ich, dass ich auch hier zurückkommen kann, dass das, was realgeschichtlich so schrecklich war, was, wie Sie gerade angesprochen haben, auch unmittelbar nach dem Geschehen lange nur gegen sehr starke Widerstände, wenn überhaupt thematisierbar war, heute sich ganz anders darstellt, nämlich als eine Vergangenheit, die allgegenwärtig ist. Die Bezüge zum NS, die Selbstkostümierung, wenn man so will, in den Klamotten der Nazizeit, sowohl was einen selbst geht, zum Beispiel indem man sich als Kritiker der Corona-Maßnahmen einen Judenstern anheftet oder den politischen Gegner mit einem Hitlerbärtchen versieht, indem man politische Konflikte der Gegenwart unmittelbar kurzschließt an die Nazizeit, indem man bestimmte kriegerische Lagen sofort dazu benutzt, ein nächstes Auschwitz herbeizubeschwören. Also dieser NS-Bezug ist allgegenwärtig und das würde ich als zudringlich, als aufdringlich bezeichnen. Und natürlich ist es auch etwas Unlauteres, weil es eigentlich immer den sozusagen die stärkste verfügbare moralische Sprache sozusagen bemüht, um das eigene Anliegen aufzuhübschen. Und ich würde daraus den Schluss ziehen, dass uns eigentlich Askese in dieser Hinsicht besser täte und wir versuchen sollten, die Kämpfe, die Konflikte, die Streitfragen der Gegenwart möglichst aus sich selbst heraus auf Bezug und der Bezugnahme auf Argumente, auf gute Gründe, meinetwegen die Postulate des Grundgesetzes auszutragen und nicht durch die Hintertür, durch Bezüge zur NS-Zeit.
Gehen wir aber mal 30, 40 Jahre zurück zum Aufbrechen des Panzers. Das machen Sie als Historiker, entwerfen Sie natürlich eine Genealogie der Erinnerungskulturen. Die 80er Jahre sind dafür ein ganz entscheidendes Jahrzehnt mit mehreren einschneidenden Ereignissen. Fangen wir mal mit dem sogenannten Historikerstreit an. Also die Debatte, wenn man sie ganz kurz zusammenzieht, jetzt über die Singularität, die mit nichts vergleichbare, nie dagewesene Katastrophe des Holocaust. Das war die linksintellektuelle Position, herausgefordert durch die These von konservativer Seite, dass Hitler mit dem Massenmord nur Stalin gewissermaßen kopiert habe. Wie interpretieren Sie diesen Streit heute, Herr Leo? Was hat er verändert?
Also da muss man vielleicht ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Dieser Streit war tatsächlich, fand statt vor einem ganz anderen zeithistorischen Hintergrund. Also damals, Mitte der 80er Jahre, ist hoch umstritten, wie wir uns zu dieser NS-Vergangenheit verhalten sollen. Also die Frage, ob diese Zeit weiterhin identitätsstiftend, also im Sinne der Abgrenzung für uns Deutsche sein soll, oder ob irgendwann auch mal wieder gut ist, ob diese Vergangenheit vergehen will, wie es in diesem berühmten Text von Ernst Nolte hieß, die war sehr umstritten.
Und, Ernst Nolte, das war der deutsche Historiker, der richtig, praktisch richtig, diese richtig. Stalin-Hitler-Parallele zog.
Genau, das heißt aber, es wurden ganz aktuelle Fragen verhandelt. Eine davon lautete, wie verhält es sich mit der kulturellen Lufthoheit, die Linke in den 70er Jahren errungen hatte, zu einer Zeit, in der plötzlich die politische Rechte die politische Macht hat. Also das ist eine ganz große Frage der 80er Jahre. Also die Wende 1982 war nicht einfach nur ein Regierungswechsel, sondern die wurde auch durchaus zeitdiagnostisch sozusagen gedeutet. Also die große Frage, der Aufbruch der 60er und 70er, ist der damit jetzt vorbei? Und Helmut Kohl hat dem damals natürlich auch Stichworte gegeben, die berühmte moralische Wende, die Tendenzwende, wie es dann von Neurechts hieß. Und es gab ja durchaus geschichtspolitische Initiativen von Kohl. Das Deutsche Historische Museum wurde damals initiiert. Also dieser Verdacht, da will eigentlich ein Land endlich wieder normal werden, der lag in der Luft. Und gegen diesen tatsächlichen oder vermeintlichen Revisionismus, die Normalisierung der Nationalgeschichte, stand dann eben die Linke auf und hat im Grunde, wenn man so will, eine Frage, die in der Gegenwart, vor allem ein Konflikt der Gegenwart, damals dann eben unter Thematisierung des NS ausgehandelt. Interessanterweise ist aber dieser Historikerstreit in seiner ganzen Tiefe heute fast vergessen. Also zum Beispiel die Behauptung, dass die Singularität, wie Sie richtig sagen, von der Habermas-Fraktion damals so stark gemacht wurde als Grund dafür, dass Deutschland nie wieder normal werden darf, die hat ihren Spiegel eigentlich nicht in der Leugnung der Singularität, sondern in einer anderen Konstruktion von Singularität. Ernst Nolte spricht sehr wohl von singulärem Auschwitz. Das würde viel zu weit führen, das hier auszuführen. Aber das wäre auch ein Plädoyer, dass man also sich viel stärker auch mit der Geschichte des Nachlebens des NS, zu dem eben dieser Historikerstreit gehört, wieder beschäftigt, dass man die selbst eigentlich wieder erschließen und historisieren müsste. Ich glaube, das würde auch dem Verständnis unserer Gegenwart auf die Sprünge helfen.
Aber es ist einfach interessant, Herr Leo, Sie haben natürlich recht, dass man im allgemeinen Bewusstsein kaum noch daran denkt. Aber es gibt ja einzelne schon Bücher über diesen Historikerstreit. Und wenn man da nochmal blättert, das habe ich gemacht, dann frappiert einen auch die Vehemenz damals dieser Position und auch die Breite, die das wirklich im öffentlichen Diskurs eingenommen hat. Das nächste große Ereignis der 1980er Jahre war die Rede vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Kriegsendes, Mai 1985 war das. Und diese Rede, die nennen Sie eine Urszene der deutschen Erinnerungskultur und kritisieren daran, dass es im Grunde nur eine Fortschreibung von Entlastung war. Wie meinen Sie das?
Also das nur muss ich in Klammern setzen. Diese Rede ist absolut zwiespältig. Sie stellt tatsächlich eine Zäsur dar, insofern als sie das Nachleben des NS in einen völlig neuen Deutungshorizont stellt, wo also bis dahin klar war, 1945, der 8. Mai, war eine Niederlage, die das Deutsche Reich erlitten hat. Und mit diesen Folgen müssen wir jetzt umgehen, also als Rechtsnachfolgestaat zum Beispiel. Deutet Weizsäcker diese Tag als Befreiung und stellt damit eigentlich einen Deutungsrahmen her, der sich plötzlich viel näher an die Perspektive der Opfer heranschreiben lässt. Also befreit wurden natürlich im engeren Sinn nur diejenigen, die unter dem NS zu leiden hatten. Also befreit wurden natürlich von der Roten Armee die Überlebenden von Auschwitz, von den deutschen Konzentrationslagern, die politischen Gefangenen, alle Verfolgten des NS wurden natürlich befreit. Und indem Weizsäcker sozusagen das ganze Land an diese Perspektive heranschreibt, bietet er sozusagen ein Narrativ an, einen Deutungsrahmen, das die Erinnerung an den NS auf Dauer stellen kann, indem man sich selber nämlich mehr mit den Opfern identifiziert. Und diese Erinnerung an die Verbrechen aus der Opferperspektive, die deutet Weizsäcker an, die spricht er teilweise aus, aber deutet sie vor allem an, indem er ein berühmt gewordenes Zitat aus der jüdischen Geistesgeschichte sozusagen zum Motto dieser Rede macht, nämlich das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Und damit ist auf einen Schlag steht das Nachleben des NS in einem ganz, ganz anderen Sinnhorizont und die Opferidentifikation sozusagen wird maßgeblich. Und jetzt zu Ihrer Frage, ein langer Bogen gewesen, insofern schließt er an ein Entlastungsnarrativ, als es sozusagen eine Neuformulierung der alten Entlastungsfigur ist. Nazis waren immer nur die anderen. Und die Opferidentifikation steigert sozusagen dieses, die Nazis waren die anderen, hinzu, wir sind eigentlich den Opfern innerlich näher als den Tätern. Und das verleugnet natürlich den zentralen Befund, dass wir in Deutschland eben als Tätergesellschaft auch den Tätern nahe sind.
Und jetzt eine dritte Szene, 9. November 1988. Die Rede von Philipp Jenninger, Bundestagspräsident damals, das realistische Hineinversetzen in deutsches Alltagsbewusstsein der Nazi-Jahre. Ich erinnere mich noch, wie ich diese Rede im Auto, im Radio gehört habe und da lauter stellte und dachte, Mensch, was wird denn da gesprochen? Wahnsinn, ja, so im Sinne von, da traut sich mal, das ist ja ein völlig anderer Ton als so ein nie wieder und, ne, das Ergebnis allerdings am nächsten Tag schon war ein öffentlicher Aufschrei sondersgleichen. Jenninger musste zurücktreten. Was ist Ihre Einschätzung da passiert?
Also es ist im Grunde das Gegenstück zur Weizsäcker-Rede. Und beide sind zwiespältig. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Weizsäcker-Rede durchaus auch positive Seiten hatten. Nun, gegen die sehr positive Rezeption deute ich sie kritisch. Und bei Jenninger ist es genau umgekehrt. Gegen die sehr negative Rezeption deute ich sie positiv, aber nicht ausschließlich. Das haben aber auch andere damals getan. Was macht Jenninger? Jenninger tut im Grunde genau das, was ich gerade bei Weizsäcker vermisst habe. Er spricht über die deutsche Tätergesellschaft und zwar nicht nur im Sinne der altbekannten Nazischurken. Da lässt sich leicht sagen, Nazis waren die anderen, sondern aus einer Alltagsperspektive. Also er beschreibt Antisemitismus als Beobachterhaltung angesichts brennender Synagogen. Und er versetzt sich in erlebter Rede in diese Zeitgenossen hinein und versucht in erlebter Rede darzustellen, dass sie zwar einerseits entsetzt sind, aber andererseits dieses Entsetzen rationalisieren nach dem Motto, das wird schon nicht ohne Grund geschehen, irgendwie werden sie es schon verdient haben. Und dabei ist er sehr nah an einer psychologisch durchaus nachvollziehbaren, überzeugenden Beschreibung eines Alltagsantisemitismus. Das würdigt kein geringer als Ignaz Bubis damals, indem er gegen den Aufschrei der Empörung Versatzstücke dieser Rede in eine eigene Rede einspinnt und dafür
tosenden Applaus bekommen hat.
Stiftet. Nun ist aber die entscheidende Frage natürlich, warum kann man diese Rede trotzdem als gescheitert ansehen? Und da sind wir eigentlich mittendrin in einer komplexeren Analyse solcher Reden. Der Text war gut, der Kontext war der falsche. Man kann als deutscher Staatsrepräsentant nicht wie ein Schriftsteller, der das könnte, oder meinetwegen wie ein Sozialpsychologe oder wie ein Wissenschaftler, der etwas verständlich machen will, reden. Das heißt, es fühlte sich irgendwie falsch an. Der Text für sich genommen ist absolut zustimmungsfähig, aber es gibt keinen Text außerhalb des Kontextes, in dem er passiert. Und das kann man an dieser Rede lernen. Der reine Inhalt ist nach wie vor bedenkenswert. Und gegen dieses Negativ-Image habe ich versucht, diese Rede durchaus mal wieder zu würdigen.
Aber war es nicht so, dass auch gerade diese Rede eigentlich das Stereotyp zementiert, wenn nicht sogar betoniert hat, dass dann in den Jahren und Jahrzehnten danach eigentlich nicht mehr, dieses Fundament wurde nicht mehr aufgebrochen. Sie plädieren ja dafür, dass wir uns emanzipieren von dieser stereotypen Haltung. Ja. Sie hat aber, ich meine, diejenige Rede ist in der Beziehung ein Fanal gewesen. Mhm. Mach sowas nochmal wieder als Repräsentant und dann bist du fällig. Mhm. Heute vielleicht sogar noch mehr durch die sozialen Medien, die es damals noch gar nicht existierten. Ist denn da überhaupt ein Weg hinaus möglich?
Ja, ich glaube, der ist möglich und ich glaube, dass mein Buch auch durchaus ein Beispiel dafür ist, dass das geht. Ich schreibe da Sätze, die, glaube ich, zur Jenninger Zeit extrem skandalisiert worden wären. Das ist heute nicht der Fall. Mein Buch ist sehr kontrovers diskutiert worden, das begrüße ich durchaus. Teilweise auch sehr für mich als Autor anregende, nachvollziehbare, diskutable Kritik. Und trotzdem sind wir immer noch ein bisschen auch in der Welt, in der Weizsäcker und Jenninger damals redeten. Wenn wir das nicht wären, hätte ich mein Buch nicht schreiben müssen. Was Jenninger damals widerfahren ist, ist, man hätte diese Rede ja durchaus als unangemessen kritisieren können, dass er deswegen zurücktreten musste. Das spricht ja dann doch dafür, dass sie als eine sehr fundamentale Verletzung von irgendwas. Ja, das ist aber eben genau die Frage. Was wurde denn da eigentlich verletzt? Das war ganz schwer zu greifen und man würde rückblickend wahrscheinlich deutlich sagen müssen, dass da tatsächlich ein ungeschriebenes Gebot einer Zivilreligion verletzt wurde. Ich glaube, das kann man durchaus sagen. Man ist weit weg von Formulierungen wie Auschwitzkeule oder Instrumentalisierung von Auschwitz oder so, wenn man sagt, das Gedenken an Auschwitz hat auch in Deutschland zivilreligiöse Züge und for the better and the worse. Aber das ist es, was Jenninger damals um die Ohren geflogen ist, dass er profan über einen quasi sakralen Gegenstand gesprochen hat.
Man, jenseits der politischen Bühne, da zeigen Sie die widersprüchliche Befindlichkeit auch wunderbar, wie ich finde, in der Kultur. An zwei Filmen nämlich, des Schweizer und jüdischen Regisseurs Dani Levy, umjubelt seine jüdische Komödie Alles auf Zucker 2004. Drei Jahre später scharf kritisiert und in die Tonne getreten seine Satire Mein Führer, die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler mit Helge Schneider in der Rolle des Hitler. Das hat man ihm nicht durchgehen lassen, dem Dani Levy. So im Sinne von, wenn Hitler, dann muss es schon Bruno Ganz sein im Untergang. Was lesen Sie aus diesen Reaktionen? Das war ja jetzt keine politische Reaktion, sondern die Filmkritik. Das kann man so nicht machen.
Ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen, ja.
Ist absolut, auch schon absolut, lange her, absolut. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob Dani Levy in die Tonne getreten wurde. Ich glaube, was ihn rückblickend wirklich als Künstler verstört und vielleicht auch ein bisschen gekränkt hat, war, dass der deutschen Kritik so gar nichts einfiel eigentlich zu diesem Film. Man hätte ihn bejubeln, meinetwegen hätte man ihn ja vielleicht sogar in die Tonne treten können, aber es war eher so ein beklemmendes Schweigen, wo vorher bei Alles auf Zucker großer Jubel war. Es ist schon ein bisschen her, ich glaube, es ist fast 20 Jahre, das Anfang der Nullerjahre, glaube ich, gedreht worden. Es hat sich ein bisschen vielleicht was auch geändert seitdem, aber was man damals eben beobachten kann, ist, der deutschen Kritik ist sehr viel eingefallen über jüdische Komödien, wenn man so will. Also ein Jude zeigt selbstironisch jüdische Pluralität im Sinne einer Ost-West-Komödie. Das hat man dankend, lachend angenommen. Da wurde sozusagen die deutsche Wiedervereinigung auf eine ganz wunderbare Weise persifliert, indem sie als innerjüdische Familiendrama sozusagen erzählt wurde. Das fand man wunderbar, weil aber auch klar war, die Juden sind irgendwie die anderen. Das ist eine bizarre, lustige Welt, über die man sich wunderbar amüsieren kann. Und zugleich das eigene trat dann also in Form von Bruno Ganz. Sie haben den schon erwähnt. Mhm. Im Untergang kam dann kurz später in die Kinos, wo also mit naturalistischer Ergriffenheit also der Führer als Mensch gezeigt wurde. Und das ist schon erstaunlich. Man lacht also willfährig über jüdische Komödien, über jüdische Selbstironie und gleichzeitig fällt einem zur eigenen Geschichte nichts anderes ein als das komplette Gegenteil, auch nur eines Hauchs von Ironie. Und das bringt Levi sozusagen dazu, dass er das muss ich zusammenbringen. Ich muss jetzt ironisch über Hitler Kunst machen. Das ist ihm gelungen und zwar allein schon durch die Besetzung mit Helge Schneider. Ja.
Ich habe den Film damals auch erst gesehen und ich fand ihn super klasse, weil nämlich gut vor einem Jahr war Dani Levi hier zu Gast in den Zwischentönen wie Sie und wir haben uns darüber unterhalten und er ist heute noch gekränkt und verletzt eigentlich durch die Kritik, die praktisch diesen tieferen Impetus nicht sah. Ja, und er fühlte sich damals wirklich eigentlich sogar dann rückwirkend noch, dass alles auf Zucker fast missverstanden worden wäre.
Ja, ich kann total verstehen, dass aus seiner Sicht ein Schatten auf diesen Erfolg gefallen ist.
Nun haben wir aber, Herr Leo, anders als in den 1980er und frühen 2000er Jahren, eine gänzlich andere politische, öffentliche Situation auch jetzt in unserem Land mit einer glasklar rechten Partei, mit 10% im Bundestag und mit noch höherem Anteil in den Länderparlamenten. Und wenn man nun hört, wie sich deren Protagonisten erinnern, ja, was das für eine Kultur ist, über Nationalsozialismus, Holocaust, Antisemitismus zu reden, also ich zitiere ja nur mal ein Unwort, der Fliegenschiss der Geschichte, dann muss doch auch ihnen echt der Hut hochgehen. Ne?
Ja, natürlich. Natürlich. Nur ist eben das Problem schon, dass der hochgegangene Hut bei dieser Spielart der Rechten immer schon eingepreist ist. Das heißt, das ist ja ein sehr geschicktes Spiel mit den Affekten der Mehrheit, dass die AfD, aber auch in geradezu virtuoser Manier ein Politiker wie Donald Trump beherrscht. Also genau das zu sagen, was einer großen Zahl von Leuten so sehr auf den Zeiger geht, dass der Hut steigt und dass man in Empörung sich nur noch äußern kann. Und genau auf diese Reaktion sozusagen zielen ja die Mobilisierungsstrategien dieser Partei. Deswegen ist also die große Kunst aus meiner Sicht, den ablehnenden Impuls, den man hat, zu kultivieren. Also zu sagen, warum ist es falsch, wenn Gauland den NS einen Vogelschiss nennt? Warum ist es falsch, wenn Björn Höcke von einem Mahnmal der Schande spricht? Ohne aber, nur weil Björn Höcke das tut, das Holocaust-Mahnmal gut zu finden. Das ist die ganz große Kunst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich die neue Rechte immer als eine Herausforderung verstanden. Also Engländer, die Amerikaner sagen Challenge and Response. Und die Höcke-Rede Dresden damals, wo diese Skandalsätze über das Mahnmal der Schande fielen, das war für mich ein Ausgangspunkt dieses Buchs, über das wir gerade sprechen. Ich habe damals angefangen, mich mit dem Holocaust-Mahnmal zu beschäftigen.
Es gibt aber ja auch ein anderes Buch, auf das ich natürlich anspielte mit dem mit der Formulierung, ja, wie ist denn mit den Rechten zu reden? Ne? Also mit Rechten reden, da haben Sie ein viel diskutiertes Buch verfasst, zusammen mit Maximilian Steinbeiß und Daniel Pascal Zorn. Uns läuft jetzt schon ein bisschen die Zeit weg. Wir wollen jetzt aber uns erstmal entspannen mit einem großen Künstler, einem originellen Musiker, der er nämlich auch ist. Und jetzt denken wir nicht an Hitler und sonst was, wenn wir Helge Schneider irgendwie würdigen. Sie haben sich ein Lied ausgesucht. Was geschehen ist, ist geschehen, ist die perfid sardonische Zeile in diesem Lied, die Reaktion. Was hat es damit auf sich?
Ja, Helge Schneider gehört zu den Künstlern, die ich ohne Einschränkung verehre und ohne Einschränkung heißt ohne einen Hauch von Neid. Das ist, glaube ich, eine oft unterschlagene Wahrheit, dass Künstler einander ganz schön, ihr können auch neiden. Helge Schneider hat irgendetwas an mir, was das unmöglich macht. Ich verehre diesen Mann tief und was ich bei Liedern wie diesen so großartig finde, ist, dass er parodiert scheinbar etwas. Tatsächlich tut er es aber nicht. Helge Schneider ist ein Meister der Parodie, die getränkt ist von Liebe. Es ist sozusagen, da ist im Parodierten etwas, das ihm selbst nahe ist. Das heißt, er steigert sich sozusagen, bevor er abgleitet, in etwas rein. Wir haben hier ein Blues-Schema, glaube ich, das dann in ein Lied ohne Botschaft ausartet sozusagen. Und naja, er hat das in der Corona-Zeit geschrieben. Man kann die Botschaft vielleicht doch lesen als da ist einem Bühnenkünstler wie Schneider ein wahnsinniges Unglück widerfahren. So kann man es lesen, man muss es aber nicht. Aber es ist ein kraftvolles Lied ohne Botschaft, das wunderbar falsche Töne anstimmt. Und das muss man eben können.
Musik von Helge Schneider. Unser Gast Pierre Leo hat sie sich gewünscht in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, wo wir jetzt eigentlich unbedingt auf den einzig seriösen unter ihren Berufen kommen müssen, nämlich den Schatullenproduzent. Aber wir waren gerade beim Thema mit rechten Reden. Auch ein durchaus sogar witziges Buch, das Sie da geschrieben haben mit den Kollegen Steinbeiß und Zorn. Es gibt da eine wunderbare Liste, was man alles bedenken sollte, wer mit Rechten reden sollte. Vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, Herr Leo, weil es ja doch wirklich auch eine bedrängende politische Realität in unserem Land ist. Sie schreiben da, die Rechten spielen ein Spiel mit uns. Ja? Sie haben es vorhin schon angedeutet, ne? wie sie das machen sozusagen. Sie ärgern uns eigentlich immer und wir fallen drauf rein. Wie kann man das Spiel durchkreuzen? Gibt es da eine Maxime?
Ja, glaube schon. Also nicht nur eine. Auch das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Vielleicht kann man das tatsächlich an diesem Holocaust-Mahnmal-Beispiel noch ganz kurz ausführen. Auch wenn es jetzt ein wahnsinnig schwergewichtiges Thema scheint, aber es ist, glaube ich, ganz gut darstellbar. Also, was macht der Höcke damals? Der sagt Mahnmal der Schande. Und alles schreit empört nein. Und die Maxime könnte lauten, wenn von rechts aus dieser Spielart der Rechten, was auch immer gesagt wird, heißt das nicht automatisch, dass das Gegenteil richtig ist. Die Maxime hieße eben nicht, Nein zu schreien oder auf die Provokation einzugehen und die Wahrheit sozusagen in der Verneinung zu suchen, sondern eigentlich sich zu fragen, welches unbestellte Feld beackert da eigentlich jemand? Und das ist ja genau der Punkt. Das Höcke spielt sehr gut mit den unverstandenen Hintergründen unserer Erinnerungskultur. Und da kann ich vielleicht an das anknüpfen, was ich gerade sagte. Für mich war das eigentlich eher eine Herausforderung, mich auf eine klug kritische Weise, zum Beispiel mit dem Holocaust-Mahnmal zu beschäftigen, zu sagen, man kann durchaus Kritik daran üben. Man kann anschließend an die Kritik, die kluge Historiker wie Reinhard Koselleck zum Beispiel damals an diesem Mahnmal geübt haben und damit im Grunde den Rechten ihr Thema wegnehmen. Während wenn man einfach Nein schreit, nur weil der Rechte Ja schreit, bestärkt man sozusagen die Rechten in dem Spiel, das sie spielen. Man schenkt der rechten Basis sozusagen das Nein zum Holocaust-Mahnmal und der rechten Mobilisierung schenkt man sozusagen den Widerstand. Und das wäre eigentlich die Maxime, guckt auf die Themen, die sie ausbeuten und findet klügere Antworten, die mehr sind als Verneinung der Verneinung.
Nachzulesen in einem tollen Brevier, nenne ich es jetzt mal, mit rechten Reden von Pierre Leo. Jetzt aber ist Weihnachten und vielleicht schöne Zeit, ein Schatullenkästlein von der Firma Leo und Leo zu bestellen oder zu erwerben. Ich habe mir auf ihrer Website angeguckt, die sind wirklich zauberhaft toll. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber Sie nennen ihn den einzig seriösen unter Ihren Berufen. Natürlich ziehen wir die Koketterie ab. Was ist denn das Tolle an Schatullen?
Na, das Tolle an Schatullen ist in dem Fall wirklich, dass es nichts mit den Betrieben zu tun hat, in denen ich beruflich sozialisiert wurde, nämlich dem Wissenschaftsbetrieb auf der einen Seite, dem Literaturbetrieb auf der anderen Seite. Beiden bin ich dankbar. Also sie haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Aber dieser Handel mit Schatullen, dieses Produzieren von Schatullen ist tatsächlich ein Stück weit Abenteuer, weil es mich in ein fernes Land in Nordafrika bringt, in eine Kultur und auch eine Ökonomie, die ganz anders funktioniert als unsere, zu einem Gegenstand, der eigentlich, was die Produktionstechniken angeht, aus der Vormoderne kommt, was den Verkauf betrifft, Sie haben die Märkte angesprochen, in unmittelbaren Kontakt mit den Kunden. Also es steckt viel nicht gegenwärtige Modernität darin und damit auch irgendwie irgendeine Brücke in eine vormoderne Welt. Das, glaube ich, fasziniert mich daran.
Alles Weitere kann man sich im Netz anschauen unter einer schönen Website. Leo, eine Frage muss doch noch gestellt werden. Ihr Roman, der nicht unbedingt nur ein Roman ist, hat mir so großen Appetit gemacht, weiterhin Prosa von Ihnen zu lesen, romanhafte Prosa, wobei natürlich alle Kritik fragt, schafft er es denn, einen richtigen Roman zu schreiben? Was liegt auf Ihrem Schreibtisch? Was steht an?
Also man könnte vermuten, dass wir uns abgesprochen haben vor dieser Frage. Das ist aber nicht so. Nein, ist es nicht so. Nein, ich will es den Hörern nur sagen. Diese Frage ist perfekt.
Ja?
Weil die Antwort lautet, ich versuche gerade einen richtigen Roman zu schreiben.
Hey.
Eine echte Fiktion und der Arbeitstitel lautet, und das greift Ihre Frage auch auf, erstes Buch ohne Nazis.
Dann auf jeden Fall tüchtig die Daumen dafür gedrückt und für die Kästchen und für die Schatullen. Vielen Dank, Herr Leo, für dieses Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Scholz.
Ein ganz kurzes Wort noch zu den Ravens. Das ist die Schlussmusik einer US-amerikanischen Rhythm and Blues Vocal Group aus den 40er Jahren. Ich muss auch erst nachschauen. 4 schwarze, großartige Musiker. Was hören wir von Ihnen?
Wir hören das Lied Mazel oder Masel, ein jiddisches Wort. Es hat es ins Deutsche, ins Österreichische, ins Bayerische als Masel, also Glück, geschafft und mich berührt zutiefst, dass hier also eine vierköpfige schwarze Combo Ende der 40er Jahre zu einem Zeitpunkt, in dem das Ostjudentum ausgelöscht ist durch die Nazis, ein jiddisches Schlüsselwort sozusagen vor dem Hintergrund einer ganz unschuldigen Populärkultur, in dem es darum geht, the next buck, also einen Dollar zu verdienen, vertont. Doo-wop, früher Doo-wop.
Mazel means good luck, steht auf dem Cover. Und das waren dann die Zwischentöne für diese Woche. In der nächsten empfängt meine Kollegin Tanja Runow die Bildhauerin Christiane Löhrn. Wenn Sie jetzt unser Gespräch verpasst haben, alle unsere Sendungen stehen im Netz unter www.deutschlandfunk.de oder Sie hören sie nach, wenn es Ihnen passt, in unserer DLF-Audiothek. Für heute verabschiedet sich Joachim Scholl am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine gute Adventszeit. Auf bald.
Have a little mazel, 'cause mazel means good luck. And if you have a mazel, you always have a buck. And if you have a mazel, and though you're on the ball, well, you're gonna try and try, you never get by. You beat your head against the wall. Don't ever try to figure why, you know you're not to blame. My cousin made a million,
and you can't even write his name.
Well, you gotta have a...
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.